Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ihr habt vielleicht unsere Folge schon gehört, in der mein Kollege Moritz von seinem Training für den Radmarathon Gran Fondo La Stelvio Santini berichtet hat. Und zwar hat er sich über 6 Monate vom Radlabor in München trainieren lassen, mit dem Ziel eben dort die möglichst optimale Leistung abzurufen. Dieser Radmarathon hat mittlerweile stattgefunden und deswegen begrüßen wir Moritz zum einen heute am Mikrofon, denn er soll natürlich berichten, wie es gelaufen ist. Hi Moritz.
Hallo zusammen.
Und damit du nichts schönreden kannst und wir auch harte Fakten mit deinen Storys abgleichen können, haben wir auch deinen Trainer Michi Eckelmeier vom Radlabor in München heute am Mikro. Hi Michi.
Ja, servus zusammen. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, ich bin gespannt, was du zu berichten hast, wie zum einen Moritz beim Gran Fondo abgeschnitten hat, aber auch zum anderen, wie natürlich das Training gelaufen ist. Über eure Trainingsphilosophie und über euren Ansatz haben wir ja schon in der Folge damals gesprochen. Wer das also nicht kennt oder das nochmal hören will, dem sei die Folge nochmal sehr ans Herz gelegt. Moritz, vielleicht zuerst an dich die Frage, wie ist es denn nun gelaufen bei deinem großen Saisonhöhepunkt?
Gehen wir vielleicht ganz kurz einen Schritt nochmal zurück, um dieses Projekt nochmal ganz kurz vorzustellen und um zu, ja, die Hörerinnen und Hörer zu informieren, wie jetzt wir gerade sprechen. Also wir sprechen am Donnerstag nach dem Wettkampf, der war am Sonntag. Wir sprechen Anfang Juni, am Donnerstag nach dem Wettkampf, gerade miteinander. Wenn ihr das hört, ist es allerdings schon Juli. Wir werden das ausstrahlen, wenn auch die Roadbike-Ausgabe mit dem letzten Teil dieser Artikelserie erschienen ist. Von daher, ihr werdet es erst im Juli hören, aber ihr könnt dafür am Kiosk die Ausgabe auch kaufen und dann die Bilder zu den Erlebnissen und auch so ein bisschen das Fazit, die Analyse von diesem Experiment, Training nach Plan, dann auch nochmal nachlesen. Also die Idee von diesem Projekt war, vielleicht geht es auch anderen so, ich dachte immer, was kann man rausholen, wenn man mal wirklich eine Saison oder ein halbes Jahr zumindest mal wirklich nach Plan trainiert, wenn man unterstützt wird von jemandem, der da richtig auch die trainingswissenschaftlichen Details kennt und das Training dann wirklich schreibt. Und das haben wir gemacht im letzten halben Jahr in Kooperation mit dem Radlabor in München und dem, mein Trainer war der Michi. Und meine Lebenssituation ist so, ich bin 42 Jahre und habe einen Vollzeitberuf und 3 Kinder zu Hause. Und wir haben so gesagt, okay, 8 bis, ja, je nach Phase, zwischen 6 bis 10 oder 8 bis 12 Wochenstunden Training sind ungefähr drin. Und da haben wir halt mal geguckt, ja, wie läuft es dann? Wir haben ganz am Anfang eine Leistungsdiagnostik gemacht und dann hat der Michi mir einfach ein halbes Jahr lang Trainingspläne geschrieben, nach denen ich dann trainiert habe. Und es gab quasi 2 größere Ziele. Das eine war Eschborn-Frankfurt am 1. Mai als Jedermann-Rennen und das zweite war der Gran Fondo La Stelvio Santini in Bormio. Und der war jetzt eben vor ein paar Tagen. Da geht es über erstmal also insgesamt 130 Kilometer und 4200 Höhenmeter. Das war der Plan. Über Mortirolo und dann zur Bergankunft am Stifster Joch. Spoiler direkt schon, wegen Wintersperre konnten wir das Stifster Joch nicht fahren. Wir sind dann stattdessen, weil die Bergankunft vom Veranstalter verlegt worden, auf den Schlussanstieg sehr, sehr schön zu den Laghi di Cancano, also die Torre di Fraile. Anstieg auch in der Nähe von Bormio kennen vielleicht einige, landschaftlich wunderschön, aber eben 700 Höhenmeter tiefer, wo man dann eben kein Problem hatte mit Schnee auf der Straße. Vielleicht ganz zu Beginn dann einfach auch die Frage an Michi. Es war jetzt irgendwie aus der Situation herausgeboren, dass wir diese beiden Events fahren wollten, aber von beiden Events gibt es keine Referenzwerte von mir. Also ich bin beide dieses Jahr zum ersten Mal gefahren. Ist es, wenn man so ein Projekt macht und nach Plan trainiert, ist es sinnvoll, sich ein Ziel zu suchen, was man eigentlich gar nicht kennt? Oder ist es sinnvoller zu sagen, komm, ich bin da schon zweimal gefahren und ich will jetzt einfach noch mal eine Stunde schneller oder irgendwie ein besseres Ergebnis haben? Ja, was meinst du? War unser Projekt von Anfang an eigentlich falsch aufgesetzt? Scheitern verurteilt.
Nee, also ich denke, also wenn man jetzt halt so zum ersten sich einen Radmarathon raussucht, der einem gefällt, der spannend ist, weil man zum Beispiel halt den Stelvio hochfährt und wenn man den jetzt da noch nie davor gefahren ist, denke ich, ist das kein Grund, warum man denn jetzt sagt, okay, ich brauche mindestens ein Jahr oder einmal schon die Erfahrung in dem Radmarathon und dass ich dann sage, nur dann macht es Sinn, dass ich da auch mich gezielt dafür vorbereite. Also das, denke ich, ist kein Grund, dass man sagt, nee, macht jetzt keinen Sinn, da jetzt irgendwie nach Plan zu trainieren.
Also wir waren dann bei diesen beiden Events am Start, vielleicht kurz nur auf Eschborn Frankfurt. Vielleicht muss man noch dazu sagen, es gab genau zwei Ziele, die aber für beide Events galten. Das erste Ziel war ohne Krise, also ohne quasi über dem Lenker kotzend die Beine nicht mehr rumzukriegen, zu finishen bei beiden Events und bei beiden Events in das erste Viertel quasi reinfahren. Also wenn 4000 Leute am Start sind, mindestens 1000ster werden, also als Beispiel. Ganz kurz vielleicht zu Eschborn Frankfurt, da hat auf jeden Fall beides schon mal geklappt. Da war ich am Ende, glaube ich, 1060ster oder sowas von über 5000 und bin auch ohne Krise irgendwie durchgekommen. Wir sind, Erik war bei beiden Events, ist Erik auch gestartet. Wir sind bei Eschborn Frankfurt ganz gut losgeknallt. Da war wirklich 47er Schnitt irgendwie auf den ersten 20 Kilometern. Das war eine ziemlich kranke Nummer. Und dann hinten raus wurde es ein bisschen langsamer im Taunus. Aber ja, wie gesagt, da das lief dann ganz gut. Ja, du hast gefragt, wie lief's am Stelvio? Mhm. Da war es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, weil ich bin in der Woche davor krank geworden. Ich hatte ja halt eine Erkältung bei meiner Frau, hat sich das ausgewirkt bis zur Nasennebenhöhlenentzündung. Wenn das bei mir auch so gewesen wäre, dann hätte ich da gar nicht fahren können. Aber bis Donnerstag war unklar, ob ich eigentlich überhaupt fahren kann. Dann ging es langsam besser. Und dann sind wir eben nach Bormio gefahren und ich habe aber auch an dem Samstag auf der Runde davor, wo wir gefahren sind, habe ich schon gemerkt, boah, hatte 8 Tage gar nicht auf dem Fahrrad gesessen, krank gewesen, nur inhaliert und irgendwie Medizin gefressen. Da ist jetzt schon ordentlich Wattzahlen aus den Beinen raus oder die Kraft aus den Beinen raus. Und das war dann tatsächlich auch bei dem Radmarathon zu spüren. Also ich bin vom Anfang an, muss man sagen, ging es darum zu überleben. Und ich habe es dann geschafft. Ich bin ins Ziel gekommen. Ich habe gefinisht und es war auch, glaube ich, ganz gut eingeteilt, so dass dieses eine Ziel ohne Krise durchzukommen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber der zweite Teil im ersten Viertel zu finishen, das hat überhaupt nicht geklappt. Also ich bin, glaube von auf der Runde waren 620 gewertet am Ende und ich war 539. oder so. Ich war sogar relativ weit hinten. Mhm. Man muss allerdings der Ehrlichkeit halber, so ehrlich muss man, glaube ich, sein, wenn man sich anguckt, wie die Ergebnisse sind. Erik, ich weiß gar nicht mehr, du warst 280. oder 300. oder
ja,
irgendwie sowas.
Knapp über der 300, ja.
Knapp über der 300. Und normalerweise betteln wir uns ja ganz gut oder ich bin so ein bisschen hinter dir. Und dementsprechend, also ich glaube, ich hätte noch mal eine halbe Stunde schneller fahren müssen als du oder irgendwie so oder noch sogar eine Stunde oder so, um in die Bereiche reinzukommen, was dann so erstes Viertel gewesen wäre. Ja. Und das wäre auch, glaube ich, in absoluter Topform und ohne die Krankheit wäre das utopisch gewesen. Also da haben wir vielleicht auch so hochgepokert und die drahtigen Italiener, die da beim die Bergfahrer, die da bei dem Bergmarathon am Start stehen, vielleicht auch einfach ein bisschen unterschätzt.
Da sind wir jetzt bei dicken Deutschen dann fehl am Platz.
Genau. Aber das ist, kann man sagen, der Gran Fondo La Stelvio gewesen und das Ergebnis.
Michi, kannst du das so aus dem, was du jetzt bei den Daten von Moritz siehst, vom Gran Fondo Stelvio so bestätigen, dass das unter den Umständen, sag ich mal, die bestmögliche Leistung an dem Tag war?
Ja, also wir haben ja, nachdem wir halt gesagt haben, okay, am Donnerstag, ja, Moritz fährt jetzt, ja, war ja eigentlich schon so ein bisschen klar, okay, es kommt, geht jetzt ja eigentlich nur noch darum, dass er möglichst gut durchkommt, sage ich mal, aber wirklich auf, dass er da seine Bestleistung abrufen kann, das war eigentlich, muss man ehrlich sein, ja dann schon durch die Krankheit einfach im Vorhinein oder nicht abrufen kann, das war im Vorhinein ja eigentlich schon fast klar. Und ich habe mir die Daten auch so ein bisschen angeschaut und auch mit den längeren Trainingseinheiten, wo man dann auch ein bisschen spezifischer Intervalle für den Gran Fondo dann gefahren sind, so ein bisschen so verglichen mit jetzt den Renndaten. Mhm. Und das sieht man auch eigentlich relativ deutlich, dass der Moritz dann jetzt halt am Sonntag einfach nicht in der Lage war, das abzurufen, was er jetzt im Training auch schon gemacht hat. Also wir haben am 12.05. haben wir mal eine längere Einheit gemacht und dann nach 3000 Kilojoule verbrauchter Energie mal noch so ein Intervall im Renntempo. Ja, da ist er dann nochmal 50 Minuten bei knapp 200 Watt gefahren und das konnte er jetzt zum Beispiel am Sonntag überhaupt nicht abrufen. Also da sind wir dann nach etwas über 3000 Kilojoule noch bei 165 Watt rausgekommen für eine Stunde. Also da eine Diskrepanz von ein bisschen über oder von 30 Watt in etwa. Mhm. Und das sieht man halt einfach schon, da war einfach die 8 Tage Zwangspause vorab, die waren halt einfach so ein bisschen, ja, der Auslöser dafür, dass es dann im Endeffekt nicht so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben, was so ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, dass der Trainingsprozess vorab und auch dann das erste Zwischenziel, was wir hatten mit Eschborn Frankfurt, das hat ja sehr, sehr gut geklappt in meinen Augen, so dass man eigentlich dann ja grundsätzlich ja trotzdem noch zufrieden sein kann, auch wenn es jetzt so ein bisschen schade ist, dass halt eigentlich der Stelvio dann so ein bisschen ins Wasser gefallen ist durch die Krankheit.
Ich kann mir vorstellen, also ich war ja dabei, ich weiß ja, dass Moritz mit einer ganz anderen Herangehensweise dann in den Renntag gegangen ist in Bormio. Ja. Habt ihr dann irgendwie...
Ja, gut, man muss natürlich erschwerend auch noch dazu sagen, dass am Abend davor Champions League Finale war. Also da ist natürlich auch viel mentale
Kraft. Und du bist BVB-Fan.
Abgeschlossen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das war nicht optimal. Ich würde gerne wissen, habt ihr vorher dann irgendwie in den, als klar war, okay, du startest trotzdem, Michi, hast du dann im Moritz nochmal irgendwie Tipps gegeben und gesagt, hey, achte vor allem darauf beim Wettkampf oder kannst du da grundsätzlich Tipps geben, wenn man jetzt doch nicht in der Form an den Start geht, wie man es eigentlich abrufen könnte, weil man eben krank war oder vielleicht aus anderen Gründen die Leistung gelitten hat? Kann man da was mit an die Hand geben für so einen Überlebenskampf?
Ja, also man sollte halt natürlich trotzdem die Basics erstmal richtig machen, wo wir auch schon in die Hefte drauf eingegangen sind, sprich Carboloading, sprich Verpflegung während dem Rennen, Materialvorbereitung, Kleidung, solche Geschichten, dass das alles passt. Ja, das Wetter war ja jetzt beim Randmarathon auch nicht das Beste, ja, dass man da auch nicht zu kalt angezogen ist in den Abfahrten. Gerade auch, wenn man jetzt mit einer Vorerkältung oder vorangegangener Krankheit dann da reingeht. Auf sowas natürlich in erster Linie achten und zweitens muss man halt einfach auch seine Pacing-Strategie ein bisschen anpassen. Ja, wir haben ja mal, glaube ich, auch drüber geschrieben in den Heften, wie es grundsätzlich so ist mit der Pacing, dass man eigentlich so um die 80%, 85%, je nach Leistungsfähigkeit von seiner FTP bei so großen Radmarathons jetzt, wenn wir jetzt auch mal als Beispiel in Ötzi nehmen, eigentlich immer relativ gut angehen kann an den Anstiegen. Da muss man halt dann einfach auch sagen, okay, für mich geht es jetzt halt um Spaß haben, ums Ankommen, ums gut durchkommen, dass ich dann halt einfach bewusst sage, okay, ich fahre halt jetzt mit meinetwegen nur 70% meiner FTP oder meiner Schwellenleistung den Berg hoch und schaue, dass ich erstmal die erste Hälfte vielleicht gut durchkomme, und wenn es dann gut geht, dann kann ich ja nochmal die Pace erhöhen. Aber auch, sage ich mal, im Sinne dann von der Gesundheit, und dass ich dann langfristig auch dann wieder im Training normal weitermachen kann. Und so macht es aus meiner Sicht schon Sinn, dass man da sagt, okay, man lässt jetzt mal die Leistungsziele so ein bisschen weg und schaut eher, dass man selber dann Spaß hat bei dem Radmarathon und dass man gut durchkommt, und setzt dann das Pacing dementsprechend ein bisschen runter.
Bist du da so an den Bergen, Moritz, knallhart nach Prozenten gefahren? Also hast du dann diese 70% angelegt, oder hast du eher so das Körpergefühl an dem Tag dich davon eher so leiten lassen?
Also man muss dazu wissen, dass der Granfondo La Stelvio Santini, dass der über den Guspessa-Pass führt, und also / Mortirolo. Der Guspessa-Pass ist eine andere Auffahrt auf denselben Höhenzug, wo dann der Mortirolo liegt. Und man kommt auch auf den Mortirolo-Pass und fährt dann auch die Mortirolo-Abfahrt runter. Mhm. Und der Guspessa ist ein ähnlicher Kaliber wie der Mortirolo. Und also da muss ich sagen, da konnte ich gar nicht irgendwie auf Wattwerte achten und gucken, oh, jetzt fährst du aber langsamer oder irgendwie so. Da ging es teilweise, das sind 12 Kilometer und 1300 Höhenmeter. Das heißt, es ist deutlich über 10% im Schnitt. Und vor allen Dingen ganz besonders fies fand ich dann die letzten Kilometer, anderthalb ungefähr, wenn du halt echt schon angenockt bist, nach weit über einer Stunde an diesem Pass. Und dann war der letzte anderthalb Kilometer Teil, der war dann halt einfach nochmal mit längeren 16% Passagen, wo auch etliche Leute dann geschoben haben und über dem Lenker hingen, genau das, was ich halt immer verhindern wollte. Mhm. Und das hat geklappt, dass ich das verhindere. Also ich bin alles gefahren, aber da guckst du nicht irgendwie auf den Tacho und sagst, oh, jetzt sind es aber 70 oder jetzt sind es aber 75%, sondern du musst halt einfach die Kurbel rumkriegen und irgendwie da hochkommen. Das habe ich tatsächlich eher so ein bisschen nach Körpergefühl dann auch gemacht, und also bin da echt sehr defensiv reingefahren und mit leichter Bergübersetzung geguckt, da irgendwie halbwegs würdevoll hochzukommen. Ich bin natürlich die ganze Zeit überholt worden, aber andererseits, wie gesagt, einige sahen dann oben auch nochmal ein bisschen schlechter aus als ich, würde ich sagen.
Also ich kann es nur bestätigen. Ich meine, ich war ja kerngesund, und das, was du gerade beschrieben hast über diesen Berg, das ging mir ganz genauso. Also Hauptsache hochkommen. Da irgendwie, jetzt fahre ich aber nochmal 10 Watt mehr oder 10 Watt weniger. Das so, für so eine Spirenzin hatte ich da gar nicht den Freiraum, ehrlich gesagt. Mhm. Also ja, wenn es phasenweise wirklich 12, 13, 14% sind über längere Stücken.
Also was ich krass fand, war, ich bin auch noch nie in einem Rennen oder in einem Gran Fondo so ein steiles Ding gefahren. Was mir vorher einfach nicht klar war, wie das, also ich habe das dann immer den Wadenbrecher genannt. Also ich hatte dann auch hinterher, Das zieht dir einfach so die Power raus, wenn du da halt anderthalb Stunden oder über anderthalb Stunden mit einer wirklich niedrigen Trittfrequenz einfach guckst, dass du da hochkommst, dass du auch später bei den weniger steilen Anstiegen, da hast du das irgendwie noch im Körper drin oder in den Beinen drin. Also ich habe das dann auch nicht, also wenn dann hinterher 6% waren, dann ging es fast auch wieder darum, halt irgendwie, also da konnte ich auch nicht dann sagen, okay, jetzt fahre ich aber 80 oder 85 und nachher fahre ich dann 75 oder so, also wie du es gerade Spirenzchen genannt hast. Mhm. Also es, zumindest bei mir und mit der Vorgeschichte ging es halt echt einfach dann nur ums Überleben, wenn der Guspessa da vorher den Stecker gezogen hat.
Mhm. Michi, kann man sowas gezielt trainieren, solche steilen Berge, weil, also klar, der Guspessa ist sicherlich nochmal besonders hart, aber es gibt ja auch andere Radmarathons, die über Mortirolo führen, oder auch beim Ötzi Kütahya gibt es ja auch teilweise 18%. Ich stelle bei mir zum Beispiel oft fest, wenn es so richtig steil wird und die Trittfrequenz sehr in den Keller fällt, dass ich auch mich schwer tue, die 300 Watt, die ich vielleicht bei 6% treten kann, das sind dann bei mir nur noch 220, 230 Watt, wenn es auf einmal 12% sind. Kann man das trainieren?
Ja, also wir haben es ja auch versucht zu trainieren, indem wir Training mit niedriger Trittfrequenz auch bewusst eingebaut haben. Also Intervalle dann auch im Schwellenbereich mit 50 bis 60 Umdrehungen von der Kadenz her. Und kann man trainieren. Ja, hat ja auch noch eben den Nebeneffekt, dass man halt so die Laktatbildungsrate so ein bisschen runterdrücken. Und haben wir gemacht, ja, genau, ist halt jetzt die Frage, sag ich mal jetzt, ob im Fall von Moritz, ja, ob er da noch mehr machen hätte müssen, in dem Fall, ja, oder ob es halt einfach die Kombination dann war mit Erkrankung vorab, dass man dann sagt, okay, grundsätzlich waren es ja dann eben auch weniger Watt als angestrebt und dann wird es natürlich auch nochmal härter, ja, genau. Und wir haben ja auch, genau, sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen, genau, bei den wirklich wichtigen langen Einheiten dann vor dem Radmarathon haben wir ja auch, die haben wir auch im Schwarzwald extra gemacht, damit wir halt auch nochmal Anstiege mit drinnen haben, um quasi nochmal die Steigung auch so ein bisschen zu trainieren oder das Bergauffahren zu trainieren. Mhm. Genau.
Könnt ihr jetzt trotzdem, auch wenn das Event als Gradmesser für euer Projekt nicht wirklich taugen kann, weil eben die Voraussetzungen so schwierig waren, könnt ihr trotzdem ablesen, wie sehr sich Moritz gesteigert hat in den 6 Monaten? Oder kann man das jetzt so, müsste man dafür jetzt in 4 Wochen wieder einen Radmarathon fahren, um das zu sehen?
Also wenn wir jetzt quasi, sagen wir, angenommen, wir würden jetzt einfach weiter trainieren, sagen, okay, wir fahren vielleicht im September nochmal den Ötzi oder so, dann würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine Leistungsdiagnostik in 2-3 Wochen machen, um genau zu sehen, wo der Moritz jetzt steht. Man kann aber schon auch am Rennergebnis zum Beispiel in Eschborn-Frankfurt auch deutlich sehen, dass er sich gut verbessert hat. Ja, da ist er auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, über eine Stunde eine Bestleistung fahren in Frankfurt und auch die Ermüdungswerte die Werte nach Ermüdung, wie ich es vorhin ja schon mal kurz gesagt habe, also nach 3000 Kilojoule Energie, die waren ja auch im Vergleich zu den Vorjahreswerten zum Beispiel beim Red Race besser als damals. Ja. Mhm. Also von dem her, Moritz hat sich deutlich verbessert, aber im Vergleich zum letzten Jahr. Genau.
Tröstet dich das, Moritz?
Ich kann da vielleicht die subjektive Sicht nicht auf den Zahlen basierend, aber so auf dem Körpergefühl noch hinzufügen. Gerade diese Tage, die jetzt eben schon mal genannt wurden, wo ich auch über 6 Stunden oder um die 6 Stunden im Schwarzwald gefahren bin. Und einen Tag war in der ähnlichen Länge an der Schwäbischen Alb. Das waren richtig gute Tage einfach. Also das war wie so, da habe ich mich ja auch entsprechend vorbereitet mit einer gewissen Erholung davor, dass ich erholt in diese Trainingseinheiten reingehe. Und die Tage waren richtig, richtig klasse. Also was ich da vor allen Dingen so beeindruckend fand, dass im Vergleich zu früher hatte ich es oft, dass wenn ich lange Touren mache im Schwarzwald, dass dann gerade so die letzten 1-2 Anstiege, wenn man dann um die 3000 Höhenmeter dann schon in den Beinen hat, dass die dann auch echt zäh werden und eben dann auch so ein bisschen rumgewirkt, sage ich mal. Und wir hatten ja an den Tagen genau hinten raus Ermüdungsintervalle eingeplant, dass ich hinten raus nochmal eher nicht gucke, jetzt bring's irgendwie mit Anstand zu Ende, sondern hau nochmal richtig rein. Und das hat richtig gut geklappt. Also da war ich fast selbst überrascht, wie gut es geklappt hat. Und also da war dann vielleicht, dass man merkt, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Rückentraining gemacht hätte oder irgendwie an anderer Stelle irgendwie noch was gemacht hätte, dann wäre noch mehr rausgekommen. Aber da war halt ja viel mehr in den Beinen drin, als ich das aus der Vergangenheit kannte. Und das war halt einfach subjektiv auch ein richtig, richtig cooles Gefühl.
Du bist also mit dem Prozess der 6 Monate, was du bei dir selber feststellst, dann doch zufrieden, höre ich da raus.
Also mit dem körperlichen Ergebnis auf jeden Fall.
Genau.
Weil man tatsächlich, oder weil ich auf jeden Fall eben Erfolge gesehen habe, auch wenn das jetzt just bei diesem Hauptwettkampf durch die Umstände nicht sichtbar war, aber ich hatte auch zwischendurch, da haben wir uns ja mal auch drüber unterhalten, hatte ich einfach dieses Gefühl, so ein Standgas zu haben, also so eine Grundfitness zu haben und so eine Grundgeschwindigkeit auch fahren zu können, die ich sonst nicht gefahren bin. Und das macht auch einfach Spaß, muss ich sagen. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat halt ein bisschen mehr Power als sonst. Was eine andere Sache ist, aber auch nicht grundsätzlich negativ, ist natürlich der Weg dahin und was dieses Trainieren nach Plan im Alltag dann so bedeutet. Also ich habe gemerkt, muss ich sagen, dass ich jetzt am Ende von diesem Projekt auch ein bisschen müde geworden bin im Kopf, weil man halt einfach sehr stark fokussiert ist auf etwas, auf ein Ziel und man hat immer diesen Wochenablauf, wo man das Training integriert und man hat natürlich immer den Wettkampf im Hinterkopf. Man hat die Einschränkungen ein Stück weit auch mit der Familie. Wir haben ja versucht, das zu minimieren. Wir haben es versucht, sehr familienkompatibel zu machen. Einfach, dass das viele Rolleneinheiten zum Beispiel auch waren, wenn die Kinder im Bett sind oder dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, wo ich sowieso fahre und dann mache ich da halt ein paar Intervalle auf dem Weg. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich einfach gerade diese langen Tage im Schwarzwald oder langen Tag an der Schwäbischen Alb, dass man dann auch irgendwo unterwegs ist und dann eben das Verständnis auf Seiten der Familie dann irgendwo auch voraussetzt. Und das war auch da, das war auch alles überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe dann eben gegen Ende habe ich schon gemerkt, okay, ich kriege jetzt langsam vielleicht auch fast schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass irgendwie ich da gerade hier so mein Ego-Trip fahre mit dem Training. Und also deswegen ist es an mancher Stelle auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, ist die Frage, ich würde es immer empfehlen, das mal zu machen. Und das war auch ein ganz erklärtes Ziel von mir, das mal im Leben auszuprobieren. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, Michi, ist das ja auch bei vielen von euren Kunden immer mal so der Antrieb zu sagen, boah, ey, ich probiere jetzt einfach mal, wo ich hinkomme und ich gönne mir das mal und ich mache mal so ein Projekt. Und wie gesagt, das kann ich absolut nur empfehlen, weil das wirklich eine coole Erfahrung ist. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade in den ersten Tagen nach dem Event auch so das Gefühl, boah, jetzt freue ich mich auch mal wieder so ein bisschen
Freiheit.
Auf eine gewisse Pause. Ja, Freiheit klingt sehr negativ. Und ich möchte auch nicht, dass das jetzt, was ich zuletzt gesagt habe, zu negativ rüberkommt. Aber ein Stück weit ist es so einfach so
eine mentale Pause einfach.
Ja, mentale Pause tatsächlich.
Eine mentale Pause vom Training und einfach vielleicht auch mal dann wieder nach Lust und Laune einfach mal wieder ein bisschen fahren. Vielleicht das Powermeter auch daheim lassen. Ja, und dann, wenn du dann halt auch merkst, okay, jetzt hast du vielleicht in 3-4 Wochen oder lass in 2 Monaten sein, hast du wieder Lust, ein bisschen Struktur ins Training reinzubekommen, dann könnte man dann halt zum Beispiel wieder weitermachen. So würde ich jetzt wenn du jetzt sagst, du brauchst jetzt gerade vom Kopf her eine Pause, würde ich so zum Beispiel auch weitermachen jetzt. Hypothetisch mal angenommen, ja.
Moritz, du hast gerade erzählt, wie du quasi die Arbeitswege, sage ich mal, als Trainingseinheiten genutzt hast. Ich fand es in dem Zuge mal spannend zu beobachten, wenn wir dann beide in der Redaktion waren, du kamst aus der Umkleide, warst geduscht und deine erste Frage war, oh, wann gehen wir heute in die Kantine? Also da hat man schon gemerkt, ja, gut, okay, der hat heute schon was gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Meine Frage an Michi, weil du gerade das sagtest mit den 3-4 Wochen Pause und eher so just for fun fahren, dann kann man wieder aufbauen. Wie lange, wenn man jetzt mal so eine Form aufgebaut hat und wenn man 3-5 Monate auf was hingearbeitet hat und dann merkt man, okay, die Werte sind gut, das Körpergefühl ist gut. Wie lange hält sowas und wie schnell ist sowas wieder weg, wenn man weniger macht?
Also, ich würde vielleicht mal erstmal damit anfangen, wie schnell so eine Form verloren geht. Ja, das geht tatsächlich relativ zügig. Ja, also wenn man jetzt mal von einer kompletten Pause ausgeht, auch jetzt wie jetzt zum Beispiel du zwangsbedingt das machen musstest mit deiner Erkältung, da stellen sich erste Effekte halt schon nach 2-3 Tagen ein, dass halt das Blutvolumen ein bisschen weniger wird, dass der Insulinspiegel so ein bisschen sinkt, das geht relativ schnell und das merkt man dann auch gleich in der Leistungsfähigkeit. Und ich sag mal so nach 10 Tagen, 14 Tagen, also 2 Wochen, merkt man es dann auch, wenn man es testen würde, oder würde man es dann auch in der Sauerstoffaufnahme testen, dass da erste Verluste da sind. Das hängt natürlich immer so ein bisschen vom Trainingszustand auch ab, ja. Geht sicherlich bei Hochleistungssportlern nochmal vielleicht, ist der Effekt nochmal ein bisschen größer, dass da der prozentuale Verlust größer ist. Aber so in dem Bereich, da stellen sich dann die ersten Effekte ein. Und, die Frage, wie schnell das dann wieder geht, um auf diese alte Form zurückzukommen, ist dann auch wieder so ein bisschen eine individuelle Geschichte. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt vielleicht nach dem Marathon eine Woche Pause, vielleicht fährt man ein, zwei Mal mit dem Rad in die Arbeit und sonst macht man nichts, und fängt dann wieder an, dann dauert es, würde ich sagen, 3, 4, 5 Wochen, bis man wieder da ist, wo man davor war. Wenn du jetzt natürlich länger Pause machst, 2 Wochen, 3 Wochen, dann muss man auch dementsprechend wieder 2, 3 Monate, würde ich sagen, auf jeden Fall gut trainieren, um dann wieder an dem Punkt zu sein, wo man davor war. Mhm.
Gibt es spezifische Workouts, die sich besonders gut eignen, um eine Form zu erhalten?
Also so ein Magic Workout meinst du jetzt, wo der dann sozusagen die Form erhält?
Sagt, okay, einmal die Woche investiere ich eine Stunde auf der Rolle und dann bin ich einfach, hält man ein Niveau.
Ja, also es gibt da tatsächlich, also es gibt so eine Studie, die sich angeschaut haben, wie so, das waren auch Sprintintervalle, wenn ich es richtig im Kopf habe, die das nach einer Saisonpause gemacht haben im Vergleich zu, wenn man nur Grundlagenausdauertraining macht. Und da ist definitiv dann auch ein Vorsprung in den Parametern dann zu sehen gewesen. Da ist aber halt nicht, da kann man nicht wirklich davon sagen, dass das dann wirklich das Training ist, das man machen muss. Ich würde sagen, in deinem spezifischen Fall würde ich erstmal mit Grundlagenausdauertraining wieder anfangen, in den ersten Wochen nach deiner kurzen Pause jetzt vielleicht, um dann einfach und dann wieder normal ins Training einzusteigen, V2 Max Training, vielleicht wieder K3 Training, je nachdem, wo dann eben deine Ziele liegen. Mhm. Und ich würde da nicht mich da so auf ein Workout oder eine Trainingseinheit fixieren, sondern das eher dann breit gefächerter wieder aufstellen, das Training, möglichst viele Trainingsbereiche erstmal abdecken.
Ich würde aber sagen, dieses Sprint-Workout, was du jetzt gerade erwähnt hast, das werden wir auf jeden Fall in die kommende Roadbike-Ausgabe oder in die, wenn ihr das hört, aktuelle Roadbike-Ausgabe aufnehmen, damit wir da noch einen Mehrwert für euch haben.
Was mich interessieren würde, ich meine, ihr habt es ja auch schon anklingen lassen, bis zum Donnerstag vor dem Wettkampf war ja noch nicht so richtig, oder da habt ihr erst entschieden, ja okay, komm, wir fahren zumindest hin und wenn jetzt der Gesundheitszustand nicht wieder schlechter wird, kann Moritz auch an den Start gehen. Ab welchem Punkt wäre es denn nicht vertretbar gewesen oder sollte man dann wirklich sagen, okay, ich muss leider fürs Event absagen. In welcher Situation hättet ihr denn so entschieden? Was hätte da bei Moritz vorliegen müssen?
Also ich würde sagen, sobald Fieber, starke Halsschmerzen, Gliederschmerzen mit dazukommen, auf jeden Fall nicht starten. Ja, bei Moritz war es jetzt nur eine Erkältung. Er hat sich müde gefühlt, hat sich schlapp gefühlt und es war der dann auch wieder besser. Da würde ich sagen, okay, war es vertretbar. Aber wenn sobald Fieber im Spiel ist, auf jeden Fall dann auch noch nach den Symptomen ein paar Tage Pause machen, vielleicht auch eine Woche Pause machen, auch wenn es dann wieder länger dauert, bis man, wie wir gerade gesagt haben, bis man dann wieder fit ist und einfach auf Nummer sicher gehen dann. Mhm.
Das hätte ich auch anders gar nicht bei meiner Frau durchgekriegt. Also es war tatsächlich so in dem Bereich vom Hals aufwärts, sage ich mal, in die Nase rein mit ja so ein bisschen verschleimt und so und eben allgemeiner Müdigkeit. Aber es war halt nicht, es hatte sich jetzt nicht irgendwie auf die Bronchien gelegt. Es war kein Fieber, es war keine
kein starker Husten.
Kein starker Husten, genau. Nee. Husten war ehrlich gesagt gar nicht. Und wie ist es von, also es interessiert mich persönlich jetzt, aber interessiert natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja vielleicht auch mittrainiert haben. Merkt sich der Körper sowas, was ich jetzt gemacht habe, oder wenn jemand eben allgemein trainiert, merkt sich der Körper sowas? Ist man dann allgemein fitter oder auch vielleicht schneller wieder aktiviert, schneller wieder auf einem hohen Niveau als früher? Oder fängt man jetzt jedes Mal wieder bei Null an?
Du meinst jetzt quasi, wenn man auch mal länger so nächstes Jahr dann zum Beispiel.
Genau.
Ja, ja. Ja, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, also es gibt ja zum Beispiel diesen Muscle Memory Effekt, ja. Der greift da mit Sicherheit zu einem gewissen Teil, ja. Also das ist einfach das, durch das Training, ja, die Muskelzellen aufgebaut werden und die bleiben ja auch erhalten erstmal und die verschwinden. Die Muskeln atrophieren dann natürlich wieder zu einem gewissen Grad, aber die Zellkerne bleiben halt einfach erhalten. Und wenn du dann halt wieder nach einer längeren Pause eben, jetzt sagen wir mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, wieder anfängst, dann sind diese Zellkerne eben noch da und deswegen geht's dann auch wieder schneller und man kann auch leichter wieder dieses Niveau, das man vielleicht schon mal hatte, erreichen, auf jeden Fall, ja. Also da ist so ein gewisser Memory-Effekt ist da auf jeden Fall da.
Moritz, du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, wie es dir ergangen ist in diesen 6 Monaten und wie es dir auch leicht oder vielleicht auch nicht leicht gefallen ist, das Training immer so umzusetzen. Wie blickst du denn jetzt auf, du fährst ja schon seit über 20, ich glaube 25 Jahren Rennrad. Wie blickst du denn so auf dein früheres Training zurück? Sagst du, oh Gott, da habe ich ja alles falsch gemacht. Oder merkst du, ja, da war schon viel richtig dabei und du hast jetzt eben noch so ein paar mehr Bausteine und Tools an die Hand bekommen und vielleicht auch für die Zukunft mitgenommen, die du dann eben für nächstes oder übernächstes Jahr anwenden kannst?
Also in der Art trainiert, mit so einem aufbauenden Plan und wirklich auch mit Workouts, mit einer Periodisierung des Trainings, das habe ich nur in den Kinderschuhen quasi in der Vergangenheit schon mal gemacht. Natürlich war immer grundsätzlich eher dann ruhig und dann ein bisschen mehr und dann vielleicht ein bisschen mehr Höhenmeter und dann mal eine geplante Regeneration oder so. Aber ich war selbst sehr, sehr überrascht, wie viel man lernt, selbst wenn man schon lang dabei ist und wie viel neuen Input man auch kriegt, wenn jemand einen unterstützt, der halt eben da wirklich Ahnung von hat. Also von an dieser Stelle dann auch mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Michi, weil das war echt eine coole Reise, die wir da zusammen gemacht haben, die ich auch ja wirklich nur empfehlen kann, das ruhig mal zu machen, selbst wenn man auch schon länger dabei ist und meint, ah, ich kenne alles, weil ich glaube, man neigt ein bisschen dazu, dann auch immer so das Gleiche wieder zu machen und so, wie man es letztes Jahr gemacht hat und so. Und diese, es waren viele neue Impulse, die gesetzt wurden und das fand ich wirklich klasse. Und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, was fand ich gut, was fand ich schlecht. Also was ich wirklich klasse fand, war ein Stück weit die Verantwortung auch einfach abzugeben. Mhm. Also ich fand halt wirklich klasse, ich habe dann meistens am Montag früh reingeguckt in dieses Online-Trainingsportal, wo dann deine Einheiten stehen und wo du dann den Wochenplan hast und hab dann gedacht, ah, okay, ja, alles klar, cool, mach ich. Und sonst ist es halt früher auch immer so natürlich gewesen, dass man, ja, du musst selbst diese Zeit aufbringen, du musst dir selbst überlegen, okay, was habe ich jetzt gemacht und wo will ich hin und jetzt war es eher so im Dialog, ist dann immer entstanden, okay, ich habe diese Woche die und die beruflichen oder familiären Termine und da könnte ich mir das und das vorstellen und ich fühle mich gerade so und so. Aber was dann konkret rauskam, das war natürlich alles auf Michis Mist gewachsen und das hat mir halt wirklich auch ja schon geholfen, muss ich sagen, einfach das abgeben zu können und zu sagen, okay, ich mache einfach, was man mir sagt und ich muss mir da jetzt nicht noch selber die Gedanken machen. Das hat mir doch sehr geholfen.
Hat es dir auch insofern geholfen, weil du vielleicht sagst, da ist jemand, der natürlich jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung an mich hat. Also wenn der mir jetzt 2 Stunden mit den und den Intervallen reinschreibt, dann erwartet er ja auch ein Stück weit, dass ich das mache. Also dass man... Wenn man nur selber von sich so Erwartungshaltungen hat, dann sagt man vielleicht, ja komm, geht heute halt nicht, passt nicht, lass ich halt. Aber dass man dann doch nochmal andere Hebel in Bewegung setzt, um das Training so durchzuziehen?
Also es gab schon die ein oder andere den ein oder anderen Tag, wo ich vielleicht, wenn ich nicht dieses Projekt gehabt hätte, gesagt hätte, heute lässt es mal gut sein. Und was tatsächlich auch ein Ansporn war, da bin ich irgendwie so derjenige, der dann auch gelobt werden will. Ich wollte die Einheiten immer so machen, wie sie da stehen. Also wirklich 150%ig. Und das war schon auch auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Antrieb und Grund, warum man anders trainiert und warum man vielleicht auch ein Stück weiterkommt, als man sonst gekommen wäre.
Wie erlebst du das, Michi, bei Athleten, die du betreust? Neigen die dann eher dazu, das dann immer so übererfüllen zu wollen, weil sie dich vielleicht auch nicht enttäuschen wollen oder weil sie vielleicht auch dieses Lob und diese Bestätigung haben wollen? Oder wie sind da so generell die Züge bei den Athletinnen und Athleten?
Also ja, meistens ist es schon so, muss ich sagen, dass ich meine Sportlerinnen und Sportler eigentlich eher immer so ein bisschen mehr bremsen muss auch. Mhm. Ja, dass wenn ich eine Einheit aufschreibe, dass es 5x4 Minuten Intervalle sein, dass die dann eher bei 10, 15 Watt mehr gefahren werden, als eigentlich auf dem Programm steht. Mhm. Und dass ich dann eher so ein bisschen bremsen muss. Aber wo ich gerne nochmal kurz darauf eingehen will, was der Moritz gerade gesagt hat, weil er meinte, was für ihn gut war, ist, dass er einfach so sich keine Gedanken um sein Training machen musste. Was ich halt auch, wenn ich mir so das Training anschaue von Sportlern, die jetzt neu zu mir kommen, man sieht halt oft, wenn dann auch was vielleicht nicht ganz so klappt und ein Wettkampf vielleicht nicht ganz so gut war, dann sieht man halt oft, okay, es wird das ganze eigene Trainingsprogramm auf einmal über den Haufen geworfen und man macht dann für die nächsten paar Wochen nur noch das und das Training, wie auch immer das dann ausschauen mag. Und da fehlt dann eben so ein bisschen die Konstanz quasi im Training oft. Das sehe ich immer wieder. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man halt zu zweit an einem Projekt arbeitet, so wie wir jetzt gemacht haben, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt diese feste Struktur, da wissen wir in der Regel, die wird funktionieren, ja, und an die halten wir uns dann jetzt auch erstmal. Und das hilft, glaube ich, mental einfach vom Sportler oder von der Sportlerin dann auch einfach den Druck wegzunehmen, okay, uns wird halt eben die Verantwortung dafür einfach so ein bisschen abzugeben geben, das, glaube ich, hilft da oft sehr, sehr viel. Ja,
mhm. ja ich überlege nämlich gerade, weil ich bin ja auch der Typ, der sich so eher selbst trainiert und der dann aber auch schnell mal, wenn jetzt irgendwie ein Wettkampf nicht gut läuft oder vielleicht auch im Training so die letzten 2 Wochen ich irgendwie die Intervalle nicht so fahren konnte wie immer, dass man auf einmal anfängt, so alles zu hinterfragen und dann irgendwie den ganzen Trainingsplan zu zerrupfen und neu zusammenzuschnipseln. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es hilft, jemanden zu haben, der da nochmal einfach wie so ein Korrektiv da mit draufschaut. Und soweit ich es weiß, also die Menschen, die ich kenne, die Sportwissenschaftler sind und selber auch ambitioniert trainieren, die haben meistens auch nochmal einen Trainer oder eine Trainerin. Also fände ich mal spannend, dass sich dann jemand wie du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michi, ob du dich selbst trainierst oder ob du einen Trainer hast, aber viele suchen sich dann jemand anderen, der da einfach auch nochmal mit draufschaut.
Ja, genau. Also Trainer würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber einen guten Freund, mit dem ich mich regelmäßig über mein Training austausche. Mhm. Ja, und die Einheiten lege ich mir dann schon selber zurecht und wann ich was machen will, aber einfach so ein zweites Paar Augen, das mir dann nochmal vielleicht auch Hinweise geben kann, ja, sollte man nicht vielleicht lieber, hast du schon da wieder über nachgedacht und so weiter und so fort. Ja.
Was ich klasse fand, war ein Stück weit auch immer dieser Austausch, den du gerade erwähnt hast und auch die Reflexion, die gemeinsame Reflexion über das, was man gerade eigentlich gemacht hat. Und was ich in diesem Projekt spannend fand, war einfach die Bedeutung von Regeneration nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Also wir haben ja wirklich das wir hatten es ja so in drei Phasen aufgeteilt, kann man sagen. Die erste Phase mit eher hochintensiverem Training, mit HIIT-Training, mit sehr intensiven Einheiten auf der Rolle vor allen Dingen. Eine zweite Phase, die dann eher diese Radmarathon-spezifischen längeren Intervalle dafür mit geringerer Intensität beinhaltete. Und dann als dritte Phase so dieses unmittelbare Wettkampfvorbereitung, Regeneration, nochmal runterfahren, Kräfte sammeln. Und allgemein die Bedeutung der Regeneration, das ist mir da jetzt nochmal wirklich, ja, also vor Augen geführt worden. Das fand ich auch richtig klasse. Also, dass man vernichtet sich da auf der Rolle. Und ich habe ja schon auch, wenn wir dann gesprochen haben, Michi, auch gerne mal gesagt, dass 40-20 Intervalle jetzt nicht so meine allergrößte Freude waren im letzten halben Jahr. Aber also ich fand es dann schon, wie man dann spürt, wenn man danach Pause macht und auch ein Stück länger Pause macht, als man das so aus dem Bauchgefühl heraus vielleicht selbst gemacht hätte, wenn man selbst geplant hätte, wie dann die Kraft irgendwie in die Beine oder in den ganzen Körper irgendwie einkehrt. Und das fand ich schon beeindruckend, dass man, also ich glaube, dass ich sonst zu monoton und auf einem Niveau fahre oder zu intensiv und dann zu kurze Regeneration. Ja. Ich weiß nicht, ob das Phänomene sind, die du auch bei anderen Leuten feststellst. Und der Zahn, der wurde mir so ein bisschen gezogen. Und also allein deswegen, würde ich sagen, habe ich was gelernt.
Ja, also das ist natürlich so ein bisschen irgendwo meine Coaching-Philosophie, sage ich mal. Das Wichtigste, denke ich, im Training ist einfach die Konstanz. Ja, was wir jetzt bei dir eigentlich ja bis auf die letzte Woche natürlich sehr gut hinbekommen haben, dass wir das halbe Jahr eigentlich wirklich gut durchtrainiert haben. Und da lege ich dann natürlich auch Wert drauf, dass du dich eben gut von den einzelnen Einheiten erholst, damit wir eben langfristig diese Regelmäßigkeit im Training drin behalten. Und gerade was du beschrieben hast, dass dieses oft dann auch zu monoton trainieren, das sehe ich schon immer wieder mal, ja, auf jeden Fall. Genau, aber deswegen ist es auch, denke ich, auch so wichtig, dass um halt diese Konstanz dann auch zu gewährleisten im Training, dass halt erstmal natürlich ein großer Block oder das Haupttraining in einem Grundlagenausdauerbereich stattfindet, aber dass man dann auch, sei es jetzt über das Volumen oder dann in die Intensität, dann auch immer wieder neue Reize setzt, die dann den Körper dazu anregen, halt Anpassungen vorzunehmen. Und das, denke ich, ist halt so das A und O von der langfristigen Entwicklung.
Eine Frage habe ich nochmal, und zwar, es ist ja jetzt nicht so, dass ich von dir trainiert wurde und auf einmal hätte ich Eschborn Frankfurt gewonnen. Ja? Also wie ist es? Wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge auch mal diesen Spruch aus der, war das die Jan-Ulrich-Doku oder so, ich weiß gar nicht, mit dem ein Esel ist ein Esel und man macht kein Rennpferd aus ihm.
Genau.
Wo sind denn auch beim Training gewisse Grenzen gesetzt, einfach durch ja Veranlagung, Genetik, die Art der Muskeln, die man im Körper hat? Also wie weit kann man kommen, auch durch so strukturiertes Training, und wo sind Grenzen und wie erkenne ich die?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich dir da eine hundertprozentige Antwort geben könnte, dann weiß ich auch nicht, aber also
eine ganz wichtig, ja. Vielleicht noch eine Sache, ich ist jetzt Mann, also nicht ich persönlich Moritz Pfeiffer, sondern wie weit kann man kommen, um wie viel Prozent kann man das überhaupt so quantifizieren, wie weit kann man Grenzen verschieben?
Ja, das ist sehr, sehr individuell. Also da gibt's halt keine Schwarz-Weiß-Antwort, sage ich mal, leider. Also das hängt halt sehr stark von den genetischen Faktoren und dann halt auch von den äußeren Umständen dann ab. Ich würde mal grob sagen, dass es wahrscheinlich irgendwo im Bereich 50-50 ist, also 50% Genetik, 50% Training und soziales Umfeld etc. und Verfügbarkeit von Trainingsmöglichkeiten und so weiter.
Trainingsfleiß.
Genau, Trainings, ja. Aber das ist ja dann auch natürlich irgendwo eine genetische Sache oder eine Talentsache. Ja. Also ich denke mal, dass es irgendwo in einem Bereich 50-50 da von der prozentualen Verteilung liegt. Und ja, und dann hängt es natürlich auch davon zusammen, okay, wann fange ich denn wirklich an mit dem Training? Ja? Also große, wirklich sehr große Fortschritte mache ich natürlich als Kind oder als Jugendliche oder als Jugendlicher. Ja, oder da kann ich natürlich den Körper nochmal besser formen und im Sinne vom Ausdauersport jetzt dann natürlich auch prägen. Und das ist was man zum Beispiel dann im Erwachsenenalter mit 30, 40, 50 Jahren natürlich nicht mehr aufholen kann dann auch. Ja. Genau, aber dir da jetzt eine prozentuale Zahl zu nennen, du kannst jetzt dich da im Schnitt um 35% verbessern, das kann ich dir jetzt leider nicht geben.
Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand, also ich war jetzt das Beispiel für jemanden, der schon lange dabei ist, und quasi sowas macht, um neue Reize zu setzen und vielleicht auch nochmal was Neues auszuprobieren, was Neues zu lernen. Wenn jetzt aber jemand erst seit, sagen wir mal, 2, 3 Jahren oder so den Radsport für sich entdeckt hat, ist es für so eine Person dann schon sinnvoll, auch direkt mit so einem Coach dann auch gezielt zu trainieren? Oder muss die Person überhaupt erstmal keine Ahnung, 5 Jahre Erfahrungen sammeln und im Sport ankommen. Was würdest du sagen?
Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, weil glaube auch, also ich sehe halt die Gefahr in Anführungszeichen, dass man vielleicht dann auch in den Anfangsjahren eher vielleicht dann zu viel macht, vielleicht dann eher mal eine Verletzung bekommt dadurch, solche Geschichten, die halt dann eigentlich den Fortschritt dann eher ein bisschen verhindern oder verlangsamen, sagen wir es mal so. Und von dem her würde ich sagen, grundsätzlich macht Training mit Trainer auf jeden Fall immer Sinn, egal wie lange oder wie kurz man erst im Sport dabei ist. Genau, und natürlich muss man halt sagen, die Verbesserungen, wenn man jetzt ganz neu anfängt, egal ob man jetzt 25 ist oder 45, sind natürlich erstmal größer wie jetzt bei jemandem wie dir, der jetzt schon seit Jugendjahren Radsport betreibt. Das muss man natürlich schon sagen. Also die Leistungssprünge sind größer, ja.
Was ich ja sehr cool fand als nicht direkt Beteiligter bei eurem Projekt, dass es eben auch im Magazin bei uns immer diese Workouts gab oder auch diese Häppchen zu verschiedenen Aspekten des Trainings und der Vorbereitung. Also ich habe zum Beispiel über Carboloading super viel gelernt und es war auch schön zu sehen, wie Moritz und ich, als wir am Freitag, quasi 2 Tage vor dem Wettkampf, nach Bormio runtergefahren sind. Jeder hatte irgendwie seine große Tupperbox mit Reis dabei und seinen Apfelsaft und seine Kohlenhydrate, um eben das Carboloading durchzuziehen. Also auch da an der Stelle von mir nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr das beide so durchgezogen habt und dass ich da auch ein Stück weit profitieren konnte, obwohl ich mich ja auch schon seit vielen Jahren mit Training und Wettkampfvorbereitung auseinandersetze. Und von den Mails und auch Instagram-Nachrichten, die wir bekommen haben, haben das, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer beziehungsweise Leserinnen und Leser klasse gefunden und haben da doch auch mitgefiebert, was jetzt dann in der nächsten Folge wieder an Wissen abgegriffen werden kann.
Ja, das hoffe ich natürlich und hoffen wir, glaube ich, alle, weil das war ja auch ein bisschen der Hintergrund, dass das nicht nur eine Ego-Show wird, was macht Moritz Pfeiffer, sondern es war ja immer die Idee, wie kann man diese Erfahrung auch noch für andere nutzbar machen? Und ja. Wie ist das? Letzte Frage vielleicht auch, Michi. Was sind das für Pakete, die ihr da, wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt, okay, interessiert mich, will ich irgendwie mal ausprobieren mit so einem Coach? Was sind das für Pakete, die ihr da als Radlabor anbietet in der Unterstützung?
Also wir haben im Grunde drei Grundpakete. Das kleinste, sage ich mal, das richtet sich eher an Gesundheitssportler, die einfach nur fitter werden wollen, die besser werden wollen, die vielleicht auch nicht mal unbedingt mit Powermeter trainieren, und denen es einfach, sage ich mal, um einen gesünderen Lebensstil geht. Das ist so das kleinste Paket. Und dann haben wir noch 2 Pakete, einmal für Freizeit und einmal für Wettkampfsportler, wo dann auch insgesamt dann der Austausch natürlich ein bisschen mehr wird, wo man dann auch wie wir jetzt, sagen wir mal, vielleicht wöchentlich oder alle zwei Wochen dann im telefonischen Austausch miteinander ist und dann auch wirklich detaillierte Trainingseinheiten durchspricht und durchplant etc., wie wir es halt auch gemacht haben, das sind dann so die zwei größeren Pakete.
Wo, um eine große Größenordnung zu haben, wo ist man da
preislich? Also das Gesundheitssportler-Paket, das startet bei 95 Euro. Das Paket für Freizeitsportler liegt bei 105 Euro und dann das Paket für Wettkampfsportler bei 145 Euro. Pro Monat ist auch monatlich kündbar. Genau.
Und da ist dann quasi, was ist dann da so drin? Ist dann also vom Bikefitting bis zum Trainingsplan oder was?
Nee, also das Bikefitting ist separat. Auch die Diagnostik ist separat. Wenn wir jetzt mal vielleicht speziell auf das Wettkampfsportlerpaket eingehen, da ist eben die Nutzung von der Trainingsplattform, die ist da mit dabei, die Trainingsauswertung, die Trainingsplanung und eben der Kontakt zu mir oder zu unseren anderen Trainerinnen und Trainern quasi eben wöchentlich bis zweimal, alle zwei Wochen, der ist da mit dabei, genau. Das ist so das Paket. Und eben die Planung dann, wie es mit Moritz gemacht haben, dass wir wöchentlich oder alle zwei Wochen quasi oder im Zwei-Wochen-Turnus sozusagen die Planung machen und dann aber auch kurzfristig eben die Anpassungen vornehmen, wenn jetzt eine Erkältung, eine Geschäftsreise, Familienfeier, wie auch immer irgendwas dazwischen kommt, dass man da sozusagen das Training drumherum anpasst, das ist da in dem Paket mit dabei.
Du sprichst gerade von der Trainingsanpassung, da muss ich noch eine Anekdote loswerden. Als der Moritz und ich Reifen getestet haben, haben wir nach einem Tag gesucht, wo wir das machen können, wo auch das Wetter passt. Und dann kam von Moritz, bei Reifentest heißt halt bei uns, wir sind den ganzen Tag unterwegs und fahren locker mal 100 Kilometer an dem Tag. Und Moritz meinte so, das wird dem Michi nicht gefallen, weil eigentlich habe ich da Ruhetag, aber ja, gut, muss jetzt halt sein.
Ja, an das kann ich mir auch noch erinnern. Ja, aber das lässt sich ja dann manchmal nicht vermeiden und dann muss man halt dann, ich meine, das haben wir dann abgesprochen, dann haben wir halt einfach für die Tage den Plan einfach so ein bisschen angepasst und dann funktioniert es ja auch. Ja.
Wobei da auch noch erwähnt sei, das war ja die Ausnahme in diesem Zeitraum, weil auch wenn man Redakteur bei einer Rennradzeitschrift ist, dann würde man natürlich gerne haben, dass die Arbeitszeit darin besteht, vor allen Dingen Rennrad zu fahren. Aber also schön wär's, man ist ja mit anderen Dingen beschäftigt und das war jetzt mit Ausnahme von solchen einzelnen Tagen, wo dann mal gefahren wurde, weil es tatsächlich zum Beruf dazu gehört, war ja schon alles eingebettet in den normalen Berufs- und Familienalltag.
Ja.
Ja, also wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank, Michi, für die Unterstützung in den letzten 6 Monaten. Und im aktuellen Roadbike-Magazin kann man den Abschlussbericht lesen, die Reportage über den Gran Fondo Stelvio. Und wir werden auch ganz am Ende dieses Projekt Training nach Plan mit allen Workouts, die wir auch über die 6 Monate veröffentlicht haben, auch nochmal als PDF-Datei zusammenfassen und auf bike-x.de kann man das dann sich anschauen.
Ja. Ich wollte mich auch noch bedanken. Moritz, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Von mir aus könnten wir auch jetzt gerne nochmal so weitermachen.
Genau. Ich komme vielleicht irgendwann dann auch ohne Roadbike im Hintergrund komme ich dann an und jetzt aber brauche ich gerade mal die Woche.
Nee, das war Kopf. Genau. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, genau das. Mehr gibt es da eigentlich dann nicht dazu zu sagen, also außer auch danke an euch zwei.
Es war cool, dass wir uns in Zusmarshausen bei einem Rennen auch dann tatsächlich getroffen haben. Du bist natürlich, ich bin bei den Senioren gefahren, ich bin ja schon alter Sack und du bist im Hauptrennen gefahren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, dass wir uns da auch dann tatsächlich im Wettkampf über den Weg gelaufen sind.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn die Stimmung gerade so gut ist, beenden wir es doch auf dem Höhepunkt. Wie gesagt, die Trainingsserie von Moritz ist zu Ende gegangen. 6 Monate vom Radlabor, konkret von Michi Ickelmeier aus München, trainiert. Auch wenn der Radmarathon am Ende ja, vielleicht nicht ganz den Hoffnungen von Moritz entsprach, hat er doch gute Fortschritte gemacht über die Zeit. Und ja, wenn euch die Serie gefallen hat und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder schreibt uns eine Nachricht an podcast@roadbike.de. Vielleicht habt ihr auch schon Vorschläge für den Moritz, für welches Event er als nächstes trainieren soll. Ja, und wenn ihr sonst Fragen habt zum Thema Training, dann ja, schreibt uns auch gern. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.